lesen wir aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 8, am Anfang unserer Bibel, 1. Mose 8, von Vers 20 bis Vers 22. Wir haben ja drei Predigten hinter uns über die Erschaffung der Welt, über die ganze Schönheit der Welt, die Gott geschaffen hat. Und nun kommt heute die vierte Predigt in dieser Reihe über das Thema Freude an der Natur. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Herr, gib uns dieses Wort, so dass wir es verstehen. Amen. Man muss jetzt einmal dem nachdenken, woher das bei uns herkommt, dass wir manchmal gar nicht mehr die große Freude entdecken über den reichen Geschenken, die uns Gott in den Schoß gelegt hat. Vor ein paar Tagen las ich in der Zeitung den Satz: Eine Superernte droht. Und da war gesagt, das Schlimmste, was jetzt zu allen Krisen noch passieren kann, ist ein Überschuss. Denn das wird die Finanzkasse der EEG noch schrecklicher belasten und die Finanzmisere unserer europäischen Staaten auf die Spitze treiben. Eine Superernte droht. Das Danken, das haben offenbar viele unter uns verlernt. Und da musste ich zurückdenken an ein Gemeindeglied vor einigen Wochen im Krankenhaus, die eine Operation hinter sich hatte. Und nach der Operation wollte das mit dem Essen nicht klappen. Wir haben uns gesorgt, wie das wird, 8 Tage, 10 Tage und immer noch am Tropf. Der Arzt sagt, jetzt wird's aber Zeit, dass Sie was essen. Ich kann nichts essen. Und dann nach 14 Tagen ein kleines Schüsselchen Pudding. Das klingt in so einem Zusammenhang für Sie fast wie unpassend. Die Freude, und ich sage es Ihnen freimütig, mir sind auch fast die Tränen runtergelaufen, mit Freude, wie da ein Mensch wieder die Güte Gottes erfahren hat. Wunderbar. Wir sollten das Ganze portionenweise lernen. Gott macht das schon sehr ungeschickt. Sie wären schlechte Eltern, wenn Sie es Ihren Kindern genauso machen würden wie Gott. Wenn Sie Ihre Kinder eindecken mit allen Geschenken, soweit man überhaupt nur denken kann, da gibt es für irdische Eltern überhaupt keinen Vergleich. Das muss ja Kinder undankbar machen. Wenn man ihnen alles so in den Weg wirft, da sagen sie bloß noch: Was soll ich denn noch mit dem vielen Sach? Ich kann es ja gar nicht mehr überblicken. Ob wir noch die Kette der Wunder Gottes sehen. Und es war uns persönlich, meiner Frau und mir, eine Hilfe. Wir gestern dort auf der Intensivstation bei unserer Tochter gesessen sind. Und dann wieder zu erleben, jeder Tropf, der durch die Infusionsleitung geht, ist ein Wunder Gottes. Jeder Blick des Kindes, das einem entgegenblickt. Gottes Geschenk. Und darüber möchte ich Ihnen jetzt aus diesem Abschnitt etwas sagen, von den Geschenken, die unser Gott hier gibt. Das eine, es sind Geschenke großer Liebe. Ja, das Wort auch hier, der Liebe Gottes, ist ja in unserem ganzen Denken so missbraucht und gar nicht mehr verstehbar für uns geworden, was Liebe Gottes ist. Lassen Sie mich erzählen. Vielleicht wird es Ihnen dann wieder deutlich. Unser Abschnitt handelt von Noah. Es war dieser Mann, den Gott in diese Arche eingeschlossen hat. Ich bin davon überzeugt, dass es sich hier um eine wahre Geschichte handelt. Gott reute es, dass er Menschen gemacht hat. Wissen Sie das? Und Gott leidet unheimlich an dieser Welt. Sagen Sie das nie mehr gleichgültig. Wie kann Gott das zulassen? Gott leidet an der Unrechtstat der Menschen und an meiner Schuld. Und dann kam diese furchtbare, zerstörende Flut. Man kann das ja gar nicht beschreiben, wie die Menschen sich festklammerten an den Bäumen, um dieser Flut zu entgehen, und das Wasser steigt und steigt, wie sie sich flüchten auf die Berge und wollen ihr Leben retten. Wir stehen ja vor Gott in dieser Lage, dass wir gar nichts vor ihm bringen können. Wir können ja vor Gott gar kein Verteidigungswort sprechen. Wenn Gott unsere Schuld heimsucht, dann sind wir die, die bankrott dastehen. Und dann ist Noah, der aus der Arche geht, nach langem Warten, als die Fluten wieder versickern in diesem Erdboden, der zuerst diesen Vogel hinausfliegen lässt und dann kommt er mit dem kleinen Zweiglein zurück, dem Zeichen, dass wieder Grünes wächst auf der Welt. Und Noah geht aus der Arche heraus. Jetzt warten viele Aufgaben an ihn. Jetzt muss der Boden bestellt werden. Jetzt müssen Häuser gebaut werden. Jetzt muss geplant werden, damit diese Welt gebaut wird. Nein, dieser Noah war ein frommer Mann. Und er tritt zitternd auf diesen Boden dieser Erde, wo man noch riecht und spürt, wie viel Menschen hier zugrunde gegangen sind in dieser Welt. Und er merkt, ich habe ja gar kein Recht zu leben. Wenn das in der Bibel immer wieder kommt, dass das Gnade ist, das ist ja noch viel größer, als wenn man einen Menschen, der schuldig ist, begnadigt. Ich kann ja vor Gott gar nicht mit meinem Leben überhaupt fordern. Es ist ein unverdientes Geschenk. Wenn ich sage, Herr, lass noch diesen Tag heute, ich habe kein Recht dazu. Es ist lauter Güte Gottes. Seine Liebe, Gottes Liebe, schickt Noah in diese Welt hinein. Und Gottes Liebe gibt uns heute diesen Rückhalt, dass er sagt, ich will doch dein Leben haben. Ich habe dich doch geschaffen zum Leben. Du sollst leben. Ich habe lange Zeit mein eigenes Leben auch immer so verstanden, dass ich eigentlich die Gaben, die sich in dieser Welt so befinden und die Gott hineingestreut hat, die darf ich mir nehmen. Wir Schwaben sagen Hählingen, so heimlich, die muss ich mir so holen, damit es Gott nicht merkt. Und wir tun das mit einem schlechten Gewissen und können diese Gaben dann gar nie gebrauchen. Wenn wir es heute merken, dass Gottes Liebe Ja sagt zu unserem Leben. Manchmal verstehen wir dies erst vielleicht unter ganz großen gesundheitlichen Belastungen. Ja, ich habe dich zum Leben gesetzt und ich will dich. Gott hat sie geschaffen und hat einen Plan mit ihnen. Und Noah dankt Gott. Und ich muss Ihnen beschreiben, was dieser Dank ist. Er baut einen Altar. Uns ist das ja ganz ferne gerückt, dass wir vor Gott Opfer bringen. Und unsere Opfer sind ja oft missverstanden, als ob es hier eben um das Restliche geht, was wir im Moment nicht brauchen von unserem Leben. Noah gibt von diesen Tieren, die durch die Flut gerettet wurden, von allem Gott sein Teil, um damit zum Ausdruck zu bringen, das gehört alles dir. Ist Ihnen das so bewusst wie Noah? Das ist der Dank, den er bringt. Ich gehöre mit meinem ganzen Leben dir. Und liebe Eltern, unsere Kinder gehören uns gar nicht. Sie gehören Gott. Und wenn er sie uns wieder gibt, dann sollen sie für Gott leben, doch nicht für uns. Da hat doch Gott ein Recht darauf. dieses symbolische Opfer, das da verbrannt wird, das hat doch sein Zeichen, dass ich es Gott zurückgebe. Und wenn wir Gott Geldopfer bringen, dann soll das doch nicht sein, dass wir sagen, das brauchen wir im Moment nicht, wir sind gerade reiche Leute und das können wir übrigen, sondern, Herr, unsere Gesamtfinanzen gehören doch dir. Und ich will symbolisch den zehnten Teil dafür geben, für deine Sache und für dein Reich, dass du wirken kannst. Gott ist nicht darauf angewiesen, der Geber aller Gaben doch nicht. Er braucht unsere Opfer nicht, sondern Ausdruck des Dankes, dass Gottes Recht darüber geht und dass er darüber verfügen kann. Und dann steht hier, und Gott gefiel dieses Opfer Noahs und er nahm es gnädig an. Das muss Gott gar nicht. Es steht ein paar Seiten weiter vorne von einem anderen Mann, der sein Opfer auch Gott gebracht hat. Wir sprachen schon am letzten Sonntag von dem Kain. Und manche, die so viel Denkkraft haben, die grübeln immer noch, warum Gott das Opfer nicht angenommen hat. Wissen Sie, dass Gott ihr Opfer verstoßen kann? Gott hat das Opfer vieler Frommer von sich weggestoßen. Weil Gott das nicht will, dass wir mit ihm verrechnen. Als ob wir etwas fordern können. Wenn wir heute vor Gott stehen und als Opfer nicht bloß unsere Äpfel und Birnen hier niederlegen, sondern unsere Leben und sagen, Herr, dir gehört's. Und unsere Häuser und unser Geld. Wir wollen es vor dir in der Verantwortung verwalten und dir danken. Dann vergessen Sie nicht, wie dieser Noah aus der Arche schreitet. Hinter ihm die Reste der Flut. Ich darf leben. Gott will mich heute segnen. Ich kann nicht anders leben als unter diesem Ja Gottes. Jeden Augenblick. Und mich daran freuen und darin meine Ruhe und meine Geborgenheit finden. Es gibt für mich keine Freude an der Natur Gottes, an der Schöpfung Gottes, als wenn sie nicht durchscheinend wird für die Liebe Gottes, die mir da entgegenleuchtet. Jede Blüte, die mich erfreut. Herr, es ist dein Geschenk für mich und das Wunder, dass du willst, dass ich lebe. Und sie brauchen nichts in ihrem Leben heimlich sich mitreißen. Ich möchte sie bitten, dass sie nicht in ihrem Leben Stücke haben, wo sie mit Gott im Krieg liegen. Sie hätten den Segen Gottes verspielt. Wir hatten gestern die schöne Losung, dass wir in den Geboten Gottes wandeln, weil Gott uns anders nicht segnen kann. Und er gibt uns die Fülle. Ich verstehe es nie, wie auch bei mir, wie ich ein junger Mensch war, sich der Gedanke einschleichen könnte, als ob Gott ein Feind der Freude wäre und der Lebenslust. Dieser Gott, der so die Fülle ausgießt, das gibt's nirgendwo sonst in der ganzen Welt, wird knickrig gehandelt und wird gefeilscht und wird abgeknapst. Und Gott gibt in dieser unerschöpflichen Fülle, bei dir ist die Quelle des Lebens, dieses reiche Schenken Gottes im Übermaß. Also das ist ein Geschenk der Liebe, was uns Gott da gibt in seinen Gaben. Jetzt ein Geschenk der Geduld. Ein Geschenk der Geduld Gottes. Da steht ein unheimliches Wort. Als Noah aus dieser Arche hinaustritt, dann steht da, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das heißt doch, dass in uns allen und in unseren Kindern eine Grundveranlagung drin sitzt, die uns von Gott wegzieht und wegtreibt. Und da gibt's gar nichts dran zu beschönigen. Und darum muss ich Ihnen, liebe Eltern, auch unsere Kindergarteneltern immer wieder sagen, vor dem Wort Gottes wird sichtbar, dass viele Verständnisse unserer modernen Pädagogik falsch sind, die davon ausgehen, als ob unsere Kinder nur den Freiraum brauchen, wo sie sich entwickeln können. Sie werden erschütternde Erfahrungen machen. Und hier sitzen im Gottesdienst viele Eltern, die bedrückt sind und die sagen, wir haben unseren Kindern alles gegeben. Und sie sind in Bahnen geraten, wo wir nur den Himmel stürmen können und zu Gott schreien, dass er sich ihrer erbarmt. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wie ist denn bei Ihnen? Wir haben in uns eine Neigung gegen Gott. Wir haben in unseren vergangenen Predigten darüber gesprochen, dass keiner sagen soll, das sei uns angeboren. Das dürfen Sie nie sagen, das ist uns nie angeboren. Sondern jeder von uns tritt bewusst und willentlich in sein Nein gegen Gott hinein. Das ist nicht ein zwangsläufiges Tun. Keiner muss Böses tun. Sie können von jeder bösen Tat Ihres Lebens, so wie ich es von mir sagen kann, sagen, es war ein unverständlicher Irrweg, den ich da gegangen bin. Und Gott weiß das, dass der Mensch so ist. Es ist ein Wunder, dass Gott nicht schon lange unsere Welt zerschlägt. Wenn wir Geduld üben, sage ich, ist eigentlich nicht genug, wenn ich einem Menschen zweimal vergebe, wenn ich ihm dreimal vergebe, siebenmal vergebe. Jesus hat gesagt, siebenmal, 70-mal vergebe. Aber wie Gott Jahr um Jahr, Tag um Tag, Stunde um Stunde seine Sonne scheinen lässt über dieses ganze Unheil dieser Welt. Ich verstehe nicht, dass Menschen Gott anklagen und sagen, wie Gott das zulassen kann. Die verstehen gar nicht, wie überwältigend die Güte und Geduld Gottes ist, wie Gott warten kann. Und Gottes Herz ist entbrannt. Gott wartet doch über dieser Schöpfung, dass diese Schöpfung noch einmal seinen Glanz widerspiegle und wir Menschen das Ebenbild Gottes darstellen. Und da wartet Gott darauf. Wann endlich kommt denn diese Welt zu ihrem Sinn? Warum lässt denn Gott noch seine Früchte wachsen? Weil er unser Herz heilen will. Und ich muss es Ihnen jetzt so persönlich sagen, das ist die wichtigste Sache in Ihrem Leben, dass Sie mit Gott im Frieden leben können und das gewisse Ja Gottes haben über Ihrem Leben. Und dass Sie sagen, ich will umkehren aus meinem Leben ohne Gott zu ihm hin. Und er soll mein Herz neu machen und mich verändern und zu einem Menschen machen, der ihm gehört. Im Leben und im Sterben. Ich will ein neues Herz geben und Ihnen einen neuen Sinn in Ihr Herz schreiben. Dass Sie meine Gebote halten und meine Rechte wahren und danach tun. Das ist Gottes Absicht mit uns. Das soll jetzt geschehen. Und darum ist es so gut, wenn wir an diesem Erntedankaltar weiterblicken wieder, dass Jesus Christus gekommen ist und Menschen umformt, dass wir das unseren Kindern sagen, so wie wir uns freuen über ihre Geburt, über ihre Gesundheit und ihre Glieder. Aber wenn du nicht eine Neugeburt geworden bist, dadurch, dass Jesus in deinem Herzen wohnt, ist alles vergeblich. Dass der Herr etwas Neues aus uns macht, indem er von uns Besitz ergreift. Darum geht's doch. Und Gott erinnert daran, solange die Erde steht nicht ewig, ganz gewiss nicht. Wir wissen auch nicht mehr, wie lang die Erde steht, ob das noch 10 Jahre sind oder 30 Jahre, solange die Erde steht, soll diese Überfülle der schenkenden Güte Gottes bei uns sein, weil Gott geduldig wartet auf Frucht und auf eine Antwort von uns, dass ich mein Herz erneuern lasse von ihm, dass dieses böse Herz aus mir verändert wird, indem er Herr meines Lebens wird. Jesus, der mich bestimmt und der mich führt. Und dann wird diese wunderbare Schöpfung für uns alle ein Bild der neuen Welt Gottes, auf die ich zugehe. Es kommt bei Ihnen und bei mir der Tag, wo Sie nicht genesen, auch wenn Sie darum bitten, wissen Sie das. Und das liegt von einigen von uns gar nicht weit weg, ob Sie jung oder alt sind. Dann kommt der Punkt, wo ich vor dem Tod stehe. Aber das ist nicht Gottes letztes Ziel. Dass ich mit einem neuen Leib vor ihm stehe und ihm diene. Dass ich einst ihn neu lobe vor seinem Thron. Das ist die Absicht, die er mit mir hat. Und das ist das Ziel der Schöpfung Gottes. Ach, ich will Sie nur bitten, dass Sie nicht nur eine welke Blume sind. Dass Sie nicht dahin gehen, wie die Pflanzen, die man auf dem Komposthaufen ablegt, so wie man unseren Leib ins Grab legt, sondern dass ihr Name im Buch des Lebens steht. Anderes ist nicht wichtiger. Und wenn manche unserer Kranken diese Kassette hören und daran teilnehmen am Erntedankfest, dann sagen wir es so freimütig: Auch dann, wenn unser Gott unseren Leib nicht mehr wiederherstellt, sondern unsere Kraft nimmt, darf ich mich freuen auf den Tag, wo er mir den neuen Leib gibt in seiner Ewigkeit. Und ich darf in seine Hände fallen, nicht in die Hände des Todes, sondern darf wissen, wer an mich glaubt, spricht Jesus, der wird den Tod nicht schmecken, sondern wird zum Leben gehen. Weil Gott leben will und weil die ganze Schöpfung Hoffnung atmet auf die neue Welt Gottes, darum darf ich mich freuen und darum bleibt mein Auge nicht hängen äußerlich an der grünen Ideologie dieser Welt, die uns gerade so fasziniert, an den schönen Sonnenblumen, die man bewundern kann, sondern dass hinter dieser Schöpfung das Ziel meines Lebens liegt, im Garten Gottes, wo ich als Blume blühen darf, ihm zum Lobe. Und Herr, dann nimm du die Tage, so viel du mir in dieser Welt gibst, dass ich sie gebrauchen kann zu deiner Ehre. Und das Letzte noch von der Treue Gottes. Muss ich reden, von der Liebe, von der Geduld und von der Treue Gottes. Da steht ja hier, solange die Erde steht, solange das ist, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wer von Ihnen hat sich heute Nacht ins Bett gelegt und sich gesorgt, ob es heute Morgen wieder Tag wird? Das ist selbstverständlich. Als es im letzten Winter so arg kalt war, habe ich ein bisschen gedacht, was wäre jetzt, wenn kein Sommer mehr käme. Ich bin ein Sommermensch und kein Friermensch im Winter. Manchmal gibt es solche Gedanken, dass man sich sehnt wieder nach der neuen Jahreszeit, aber das ist so gewiss, dass die Menschen ganz stolz davon sprechen, das seien ja Naturgesetze. Sagen Sie, wo gibt es denn sonst sowas? In dieser Welt gibt es doch nichts Gewisses, überhaupt nichts Gewisses. Da wankt alles. Nicht einmal Menschenliebe und Menschentreue ist fest, keineswegs. Das Wort von Menschen ist nicht fest. Sie können auf irgendetwas, Ihre Bankkonten, och, Sie werden doch Ihre blauen Wunder erleben, nichts gegen die Sparkasse, aber was ist denn fest in unserer Welt? Der Frieden. Was ist denn fest in dieser Welt, worauf Sie sich gründen können? Diese Schöpfung Gottes. Und das ist immer wieder für alle Glaubenden ein Zeichen gewesen der Treue Gottes. Das gibt es nirgendwo in unserer Zufallswelt solche Gegebenheiten. Wenn nicht Gottes Wort, der die Welt gemacht hat, dies verfügt hätte. Gottes Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und es war für die Glaubenden aller Zeiten immer ein großer Trost. Und ich möchte jetzt die eine Bibel bei sich haben, doch bitten, dass sie aus dem Jeremia-Buch aufschlagen, Jeremia 31, Vers 36. Das steht in Jeremia 33, das kommt oft vor in der Bibel, wo Gott vorne sagt im Vers 35, der die Sonne dem Tag zum Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, das seine Wellen brausen. Das ist eine Weltanschauungsfrage, ob ich die Welt als Zufall verstehe oder als Gottes Schöpfung. Dieser Gott, der diese Ordnungen gültig gesetzt hat, Herr Zebaoth ist sein Name, wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Geschlecht Israels aufhören, ein Volk vor mir zu sein ewiglich. Dann will Gott ein Lügner von ihnen geheißen sein. Das haben die Glaubenden immer verstanden, dass das Pfänder der Treue Gottes sind. So können sie sich halten an die Güte Gottes. Das ist wahr, dass Gott sein Wort nicht bricht. In einer Welt, wo alles flüchtig ist, wo alles unverbindlich ist, wo einer sich kaum mehr erinnert an das, was er gestern mir versprochen hat und keiner sich verlassen kann auf das, was der andere ihm zusagt. Auf Gottes Güte können Sie sich verlassen. So sicher auch wieder nächste Winter kommt, so sicher wie der nächste Morgen kommt, so sicher wie Tag und Nacht, so sicher ist Gottes Wort. Ich verstehe so gut, dass der Teufel an dieser Stelle den meisten den Glauben an das Wort Gottes in der Bibel wankend machen wollte. Das ist eine Entscheidungsfrage. Für mich ist das Wort Gottes in der Bibel das sichere Fundament, auf dem mein Glaube ruht. Und wenn Gott mir das sagt, meine Gnade kann nicht von dir weichen, das ist gewiss. Oder wie wir gestern unserer Renate dort auf der Intensivstation das Wort hingeschrieben haben. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und sie nur nickte. Dass das jetzt gilt, so gilt, wie die Sonne aufgeht und der neue Tag anbricht. Ich kann doch leben in dieser Gewissheit. Und das hat Gott noch verbürgt durch das Opfer seines Sohnes. Die Treue Gottes, dass er nicht von ihnen weichen will. Und wenn ihre Schuld gen Himmel schreit, Gott will von ihnen nicht weichen. Er erbarmt sich ihrer, er liebt sie und erträgt sie. Sie dürfen sich freuen in der Nähe Gottes, der sie überschüttet. Bleiben Sie doch nicht an den Gaben hängen, aber sehen Sie durch die Schönheit dieser Gaben hindurch und freuen Sie sich Ihres Lebens. Heute kann mich meines Lebens nicht freuen, als in Gott und vor ihm. Und dann will ich mein ganzes Leben ergreifen mit all dem, was mir Gott heute gibt und danken und sagen, selbst die Tage, die vor mir liegen, sind Tage der Freude und der Zuversicht, weil er mir vorangeht in seiner ungeheuren Treue. Und nichts wird hinfallen. Kein Wort wird Gott uneingelöst lassen an ihnen. Sie können ihn daraufhin ansprechen und es ihm sagen. Seine Treue ist groß. In dieser Welt zerbrechenden Ehen und der Lüge unter Menschen gibt es keine Treue. Es gibt bei Gott Treue. Binden Sie sich an die Treue Gottes und freuen Sie sich daran. Amen.